im Namen des Herrn, Jesus, Jehova, Zebaoth. Nachdem wir den großen verlorenen Sohn haben kennengelernt, dürfte er sich wohl schicken, auch einiges vom großen Wiederbringer desselben als ewigem Sohne des Vaters zu bieten, um in die große Geisterhymne besser einstimmen zu können. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. So möge diese Beigabe hier Raum finden. Über den Namen und die Wesenheit Jesus, Jehova, Zebaoth. Aus der geistigen Sonne, in der Sphäre des Apostels Johannes, welcher spricht: O Brüder und Freunde, könntet ihr es fassen, was Jesus, dieser Name aller Namen, besagt, was er ist und welch eine Wirkung in ihm? Ihr müsstet ja augenblicklich in eine so mächtige Liebe zu Jesu übergehen, deren Feuer hinreichend wäre, ein ganzes Heer von Sonnen zu entzünden, dass sie darob noch ums Tausendfache heller flammen möchten, in ihren endlos weiten Raumgebieten, als solches bis jetzt der Fall ist. Ich sage euch, Jesus ist etwas so unermesslich, so geistig wesentlich Großes, dass, wenn dieser Name, Liebe Geist lebendigst ausgesprochen wird, die ganze Unendlichkeit von zu großer Ehrfurcht erbebt. Saget ihr Gott, so nennet ihr zwar auch das allerhöchste Wesen, aber ihr nennet es in seiner Unendlichkeit, da es ist erfüllend das unendliche All und wirket mit seiner unendlichen Kraft von Ewigkeit zu Ewigkeit. In dem Namen Jesus aber bezeichnet ihr das vollkommene, mächtige, wesenhafte Zentrum Gottes. Oder noch deutlicher gesprochen, Jesus ist der wahrhaftige, allereigentlichste, wesenhafte Gott als Mensch, aus dem erst alle Gottheit, welche die Unendlichkeit erfüllt, als der Geist seiner unendlichen Macht, Kraft und Gewalt, gleich den Strahlen aus der Sonne hervorgeht. Jesus ist demnach der Inbegriff der gänzlichen Fülle der Gottheit. Oder in Jesu wohnt die Gottheit in ihrer allerunendlichsten Fülle, wahrhaft, körperlich, wesenhaft. Darum denn auch alle Zeit die ganze göttliche Unendlichkeit angeregt wird, wenn dieser unendlich heiligst erhabene Name ausgesprochen wird. Und dieses ist zugleich auch die unendlichste Gnade des Herrn, dass er sich hat gefallen lassen, anzunehmen das körperlich-menschliche. Warum aber tat er dieses? Höret, ich will euch nun ein kleines Geheimnis enthüllen. Vor der Darniederkunft des Herrn konnte nimmer ein Mensch mit dem eigentlichen Wesen Gottes sprechen. Niemand konnte dasselbe je erschauen, ohne dabei das Leben gänzlich zu verlieren. Wie es denn bei Moses heißt, Gott kann niemand sehen und leben zugleich. Es hat sich zwar der Herr in der Urkirche wie auch in der Kirche des Melchisedek, zu der sich Abraham bekannte, öfter persönlich gezeigt und hat gesprochen mit seinen Heiligen und hat selbst gelehret seine Kinder. Aber dieser persönliche Herr war eigentlich doch nicht unmittelbar der Herr selbst, sondern allzeit nur ein zu dem Zwecke mit dem Geiste Gottes erfüllter Engelsgeist. Aus solch einem Engelsgeiste redete dann der Geist des Herrn also, als wenn es unmittelbar der Herr selbst redete. Aber in einem solchen Engelsgeiste war dennoch nie die vollkommenste Fülle des Geistes Gottes gegenwärtig, sondern nur insoweit, als es für den bevorstehenden Zweck nötig war. Ihr könnt es glauben, in der Zeit konnten auch nicht einmal die allerreinsten Engelsgeister die Gottheit je anders sehen, als ihr das sehet, die Sonne am Firmamente. Und keiner von den Engelsgeistern hätte es je gewagt, sich die Gottheit unter irgendeinem Bilde vorzustellen, wie solches auch noch unter Moses Zeiten dem israelitischen Volke aufs Strengste geboten wurde, dass es sich nämlich von Gott kein geschnitztes Bild, also durchaus keine bildliche Vorstellung, machen sollte. Aber nun höret, diesem unendlichen Wesen Gottes hat es einmal wohlgefallen, und zwar zu einer Zeit, in welcher die Menschen am wenigsten daran dachten, sich in seiner ganzen unendlichen Fülle zu vereinen und in dieser Vereinung anzunehmen, die vollkommene menschliche Natur. Nun denket euch, Gott, den nie ein geschaffenes Auge schaute, kommt als der von der allerunendlichsten Liebe und Weisheit erfüllte Jesus auf die Welt. Er, der Unendliche, der Ewige, vor dessen Hauche Ewigkeiten zerstäuben wie lockere Spreu, wandelte auf der Erde und lehrte seine Geschöpfe, seine Kinder, nicht wie ein Vater, sondern wie ein Bruder. Aber das alles wäre noch zu wenig. Er, der Allmächtige, lässt sich sogar verfolgen, gefangen nehmen und dem Leibe nach töten von seinen nichtigen Geschöpfen, saget mir. Könnet ihr euch eine unendlich größere Liebe, eine größere Herablassung denken als diese, die ihr an Jesu kennet? Durch diese unbegreifliche, allliebend erlösende Tat hat er alle Dinge des Himmels anders gestaltet. Wohnt er auch in seiner Gnadensonne, aus welchen das Licht allen Himmeln unversiegbar zuströmt. So aber ist er dennoch ganz derselbe leibhaftige Jesus, wie er auf der Erde in all seiner göttlichen Fülle gewandelt hat, als ein wahrer Vater und Bruder, als vollkommener Mensch unter seinen Kindern gegenwärtig. Gibt all seinen Kindern alle seine Gnade, Liebe und Macht und leitet sie selbst persönlich wesenhaft, endlos mächtig zu wirken in seiner Ordnung. Ehedem war zwischen Gott und den geschaffenen Menschen eine unendliche Kluft. Aber in Jesu ist diese Kluft beinahe völlig aufgehoben worden. Denn er selbst, wie ihr wisset, hat uns dieses ja doch sichtbar angezeigt. Fürs Erste durch seine menschliche Darniederkunft, fürs Zweite, dass er uns nicht einmal, sondern zu öfteren Malen Brüder nannte, fürs Dritte, dass er mit uns aß und trank und alle unsere Beschwerden mit uns trug, zum Vierten, dass er als der Herr der Unendlichkeit, sogar der weltlichen Macht, Gehorsam leistete, zum Fünften, dass er sich hat von weltlicher Macht gefangen nehmen lassen, zum Sechsten, dass er sich sogar durch die weltlich mächtige Intrige hat ans Kreuz heften und töten lassen. Und endlich zum Siebenten, dass er selbst durch seine Allmacht den Vorhang im Tempel, welcher das Allerheiligste vom Volke trennte, zerrissen hat. Daher ist er auch der alleinige Weg, das Leben, das Licht und die Wahrheit. Er ist die Türe, durch welche wir zu Gott gelangen können. Das heißt, durch diese Türe überschreiten wir die unendliche Kluft zwischen Gott und uns und finden da Jesum, den unendlich heiligen Bruder, ihn, der es also gewollt hat, dass diese Kluft aufgehoben würde, können wir denn nun doch sicher über alles lieben. Daher, wie ich gleich anfangs gesagt habe, genügt zur Erweckung unserer Liebe zu Jesu ja doch sicher schon ein einziger Gedanke, nur sein Name in unserem Herzen ausgesprochen, soll ewig genug sein, um in aller Liebe für ihn zu erbrennen. Daher sprechet auch ihr in euren Herzen diesen Namen denkend würdigst aus. Und ihr werdet es selbst erschauen, in welcher Fülle das Feuer der Liebe aus euren Herzen hervorbrechen wird, zu entzünden das Holz des Lebens, durch welches die Heiden genesen sollten an diesem neuen Opferaltare. Solche Heiden, wie sie einst mein Bruder Paulus bekehrte, gibt es in dieser Zeit noch gar viele, die sich Christen nennen, aber dabei ärger sind in ihrem Herzen als diejenigen, die einst Moloch und Baal anbeteten. Wenn das Holz auf diesem Altare wird zum Brennen kommen, da erst werdet ihr in dieser aus euch selbst berufenen Welt so manches erschauen, das ihr bis jetzt noch nicht erschauet habt. Denn ich sage euch, In der Welt der Geister gibt es unergründliche Tiefen. Kein erschaffener Geist könnte dieselben je ermessen. Aber wir sind hier im Geiste des Herrn. Sein Geist lebt, waltet und wirket in uns. Und in diesem Geiste ist uns keine Tiefe unergründlich. Denn niemand kann wissen, was im Geiste ist, denn allein der Geist. So kann auch niemand wissen, was in Gott, denn allein der Geist Gottes. Jesus, der vereinigte Gott in aller seiner Fülle, aber hat uns erfüllt mit seinem Geiste. Und mit diesem seinem Geiste in uns können wir auch dringen in seine göttlichen Tiefen. Also denket euch nun den Namen aller Namen, den Heiligsten aller Heiligkeit, die Liebe aller Liebe, das Feuer des Feuers und das Holz am Altare wird brennen.